Liebe Schwestern und Brüder, beim heutigen Predigttext, da denke ich an einen Hauskreis, den meine Frau und ich lange Zeit leiteten. Es war Vertrauen gewachsen, man kannte sich, wir wussten voneinander, wir vertieften uns in biblische Texte und plötzlich dieses Aufstöhnen: Oh, so nicht! Da hatten wir Mühe mit einem Text, deshalb, weil er ernst genommen wurde. Das ist gut so. Was aber war jetzt nun der Stein des Anstoßes? Ich lese uns den Predigttext für heute. Aus Matthäus 10. Da sagt Jesus: Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Tja, eine Frau aus diesem Hauskreis, mit der wir heute noch sehr verbunden sind, die ist von ganzem Herzen Mutter und Familienmensch. Und vielleicht können Sie sich vorstellen, wie das auf so jemand wirkt. Aber auch wir anderen möchten ja nicht unbedingt dieses Leben als Christen, das uns da vorgestellt wird. Deshalb wäre es uns manchmal, mir geht das auch so, manchmal lieber, manche Texte stünden nicht drin in der Bibel. Ja? Aber was tun? Wir könnten es so machen wie das christliche Kabarettduo Super 2, die haben das vor ein paar Jahren mal empfohlen, den Bibabo. Ja, das ist der Bibelbastelbogen. Das ist eine Bibel mit perforierten Seiten zum Heraustrennen unbequemer Passagen. Das kann man machen. Dadurch wird aber die Bibel ziemlich ausgedünnt. Manche machen das, einfach rausreißen. Kriegen wir das irgendwie noch anders? Sonst machen wir lieber aus. Das ist nicht gut. Ja? So, ich verschaffe mir sonst auch so heute mal Gehör. Ja? Also man kann das so machen. Ja, perforiert, man kann rausreißen. Dann ist die Bibel ziemlich ausgedünnt. Ja? Und entweder rausreißen oder umdeuten. Ja, seit der Aufklärung haben wir ja schon diesen Trend auch, dass wir die Bibel kritisieren und korrigieren, wo eigentlich es umgedreht sein soll, dass die Bibel uns kritisieren und korrigieren soll. Nur haben wir das nicht gerne, sondern wir setzen dann zum Gegenangriff an. Unser Hauskreis hat das damals nicht getan, sondern hat gesagt, wir wollen uns damit auseinandersetzen. Und vielleicht müssen wir uns generell in unserer westlichen Kirche wieder neu besinnen, welcher Sprengstoff bisweilen wirklich zwischen diesen beiden Buchdeckeln steckt. Ja? Da, wo viele Menschen bei uns seit der Konfirmation ihre Bibel achtlos im Schrank verstauben lassen, können wir uns manchmal gar nicht mehr vorstellen, was da für eine subversive Sprengkraft drin ist. Das wussten andere schon ganz anders. Ja? Warum ist im Mittelalter teilweise von der Kirche selber das Lesen der Bibel verboten worden? Oder warum ist es schwierig, in islamischen oder in kommunistischen Ländern Bibel zu lesen? Die Verbreitung wird verfolgt, teilweise mit dem Tode bestraft. Ja, und so hat auch die Botschaft von Jesus, die ja die Hauptsache ist in der Bibel, von Beginn an Widerspruch hervorgerufen. Dieser sperrige Text von heute ist nicht unbedingt eine Ausnahme. weil der, der es gesagt hat, insgesamt doch ein sperriger Typ gewesen ist. Nicht immer nur der reine Friedensapostel und der Gutmensch, von dem er von vielen schon vereinnahmt wurde. Das zum Grundsätzlichen. Nun gehen wir aber mal an diesen Text konkret. Ich bringe nicht den Frieden, sondern den Kampf, so Kampf übersetzt, die Hoffnung für alle. Die gute Nachricht sagt Streit. Luther sagt hier ganz genau das Wort Schwert. Ja? Was ist ein Schwert? Das ist ein Instrument zur Teilung. Das Schwert trennt voneinander. Es entzweit, es spaltet. Gräben tun sich auf. Das ist das Schwert. Ja? Und das kommt nun ausgerechnet 3 Wochen danach, nachdem ich bei der Einführungspredigt händeringend um Einheit geworben habe. Da kommt hier dieses mit der Spaltung. Und sehen wir uns an, wie sich Jesus entzweit hat mit den Frommen, die keinen Zöllner Zachäus akzeptieren wollten, mit den Händlern im Tempel, mit denen, die ihm vorwarfen, am Sabbat zu heilen, oder indem er Sünden vergab dem Gelähmten, ja, was eigentlich Gott vorbehalten war. Jesus hat nicht wenig entzweit. Und deswegen dürfte so groß unser Erstaunen auch nicht sein, wenn wir die Evangelien wirklich lesen. Die Botschaft spaltete Leute wie ein Schwert. In Nachfolger und manchmal auch eben in Todfeinde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Ja, mit diesem Satz verbinden wir ja eben nicht nur, dass sich jemand mit einem anderen entzweit, sondern, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, da schwingt er noch mehr mit. Da schwingt mit entweder auf unserer Seite Kreuzzüge oder so, aber auch viel mehr, wenn wir nicht wissen, von wem er stammt, könnten wir sagen, okay, vielleicht von Mohammed. Oder wir denken an fehlgeleitete Fanatiker, die sich auf ihn berufen und mit dem Schwert vor laufender Kamera auch Christen töten, ja, wie im Internet schon gesehen. Aber dann sagen wir, das passt doch alles nicht zu Jesus, passt doch auch nicht zu uns. Ja, gerade das mit dem Schwert, das weckt Assoziationen, dieses Wort alleine ist, kann wie ein Brandbeschleuniger werden. Aber man kann eben auch auf verschiedenen Seiten vom Pferd fahren. Könnte es sein, dass mein Bild von Jesus zu sehr von Harmonie und Friedlichkeit bestimmt ist? Dass ich mir einen sanften, ja manchmal auch komfortablen Jesus wünsche, der die Latte für die Nachfolge nicht so hoch legt, wie das hier geschieht. Ich biete Ihnen heute eine These an, von der ich glaube, dass sie richtig ist und uns eine Verständnishilfe sein kann. In diesem Abschnitt beschreibt Jesus nicht den Zweck seines Kommens, sondern die Folgen. Nicht den Zweck seines Kommens, sondern die Folgen. Im Deutschen klingt das natürlich so, als wollten wir einen Zweck angeben, wenn wir sagen, da ist jemand gekommen, um zu. Aber es würde der gesamten Persönlichkeit von Jesus widersprechen. So wie wir es gerade gehört haben, auch in der Lesung. Ja, liebt eure Feinde. In der Bergpredigt, selig die Friedensstifter. Die Liebe Gottes manifestiert sich doch, so sagen wir, in Jesus. Er ist ganz die Liebe Gottes. Er soll uns darin Vorbild sein. Ja? In Matthäus 26 kommt nochmal das Schwert. Da heißt es, wer das Schwert nimmt, wird durch das Schwert umkommen. Also, Jesus kam nicht in streitsüchtiger Absicht in die Welt. Aber es gehören eben auch zwei Merkmale zur Botschaft Jesu, die Liebe und die Wahrheit. Jesus ist eben nicht nur lieb und er ist auch nicht heute nur lieb und sagt, ja, du bist völlig okay, du musst gar nichts an dir tun. Nein, er zeigt uns auch wunde Punkte in unserem Leben immer wieder. Aber er bohrt nicht drin herum, sondern er will helfen zum Guten mit einer grenzenlosen und zwar auch voraussetzungslosen Liebe. Dabei war er aber so realistisch, um zu erkennen, die Folgen, ja, die Folgen einzuschätzen. Das gibt Ärger. Und dieses ganze 10. Kapitel bei Matthäus steht unter der Überschrift Ankündigung kommender Verfolgungen. Das Ganze gehört sozusagen zur Dienstanweisung für die, die ihm nachfolgen wollen, die Jünger. die er in seinen Dienst sendet. Das ist ein Unterschied zu verlockenden Werbeangeboten, wo jemand für irgendeinen Verein oder sonstiges wirbt und wo nur die Vorteile aufgezeigt werden. Nein, Jesus wollte keine Kunden werben, sondern Nachfolger zurüsten. Und dazu gehört eben auch, ehrlich darauf hinzuweisen, das kann auch Ablehnung, das kann auch Verfolgung geben. Und nun folgen ja im Text die Beispiele, die uns solche Mühe machen. Ja, Vater und Sohn, Mutter und Tochter und andere Familienmitglieder werden gegeneinander aufgebracht. Wohlgemerkt, das ist nicht die Absicht von Jesus, aber es ist eine mögliche Folge seines Wirkens. Und vielleicht fragen Sie sich, ja, ist das zu weit hergeholt? Meine Frau und ich beten jeden Morgen aus diesem Gebetskalender, den Sie vielleicht kennen, von Open Doors. Open Doors hat jeden Tag einen konkreten Fall von Verfolgung in dieser Welt und man kriegt da so ein bisschen einen Einblick. Und dann merkt man, dass diese Verfolgung von Christen nicht immer nur ausgeht von staatlichen Stellen, sondern nein, sehr viele dieser Tragödien spielen sich innerhalb eines Familienverbandes ab. Ja, so wie wir es hier lesen. Vor allen Dingen in muslimischen Familien oder in hinduistischen Familien. Bis dahin, dass Menschen ihre eigenen Kinder verstoßen oder gar töten, nur weil sie zu Jesus fanden. Das ist Realität in manchen Ländern dieser Welt. Yassir Erik, der heute in Deutschland lebt, der hat das so erfahren müssen. Er hat eine Biografie geschrieben, die heißt Hass gelernt, Liebe erfahren. Und er schreibt darüber, er war der Sohn, oder ist der Sohn, ja, nee, eigentlich war er der Sohn, muss man sagen, einer strenggläubigen muslimischen Familie im Südsudan. Mit 8 Jahren wurde er weit von zu Hause in eine Koranschule geschickt und dort, so sagt er, zum Hass gegen Juden und Christen erzogen. Aber er kam zum Glauben an Christus. Und als er seiner Familie davon erzählte, war das für alle ein großer Schock. Ja, es kommt zum völligen Bruch und Yassir wird symbolisch beerdigt. Ja, das heißt, sein Freund erzählt ihm Tage später, dass seine Familie einen Sarg mit seinem Namen durch Khartoum getragen hat, sozusagen den verlorenen Sohn zu Grabe getragen, und sein Vater adoptiert einen Großcousin an seiner Stelle. Im Sudan, da gilt die Scharia und da steht auf Abfall vom Glauben die Todesstrafe. Und seither hat Yassir Erik seine Heimat und seine Familie nicht mehr gesehen. Heute ist er Leiter des Europäischen Instituts für Migration, Integration und Islamthemen und auch bei ProChrist tritt er auf. Das können Folgen sein von des kommenden Jesu in diese Welt. Ja? Das ist anders als bei uns. Ja, wo vielleicht Eltern, naja, wenn das Kind kommt und sagt, ich habe mich für Jesus entschieden, vielleicht verständnislos sind oder sagen, okay, wir holen mal den Psychologen oder sagen, okay, ein bisschen Glauben ist ganz gut, aber übertreibe es nicht. Das ist anders. Und vielleicht ist es manchmal so, dass Beispiele aus anderen Regionen der Welt uns helfen können, auch diesen Predigtext, diesen sperrigen, zu verstehen. Christen dort werden ihn anders lesen als wir. Und vielleicht sind die über uns den Kopf schütteln, dass wir das nicht nachvollziehen können. Und das kann uns helfen, dass wir uns nicht immer nur in unserer Kirche als der Mittelpunkt der Welt sehen, sondern auch schauen, was wir von anderen Christen in anderen Ländern, die unter ganz anderen Umständen leben und glauben, was wir da lernen können. Ja, Jesus ist der Friede. Er brachte den Frieden. Den Frieden mit Gott, der aber natürlich auch Auswirkungen, Konsequenzen haben soll auf unser Miteinander. Aber so einfach ist es nicht immer. Ja, zu den Folgen seines Kommens zählt auch Streit und Kampf und Spaltung. Wo das Licht kommt, muss die Finsternis weichen, aber nicht freiwillig. Deswegen werden sich an Jesus die Geister scheiden bis zum jüngsten Tag. Aber eben nicht Jesus ist es, ist der, der das Schwert schwingt, sondern seine Gegner. Diese Klarstellung, denke ich, ist wichtig. Er hat selbst bei seiner Verhaftung Petrus beschworen, lass das Schwert stecken. Ja? Und ans Kreuz ging er ohne sich zu wehren, wie ein Lamm zur Schlachtbank. Und die anderen haben das Schwert gegen ihn geführt und die Peitsche und den Hammer und die Nägel. Das Schwert ist ein Bild für zweierlei, das sich als Folgen aus dem Kommen von Jesus ergab. Ein Bild für die Gewalt an seinen Nachfolgern und ein Bild auch für die Trennung, die manchmal quer durch Familien und Gemeinschaften geht. Und deswegen nochmal das Fazit. Jesus beschreibt hier nicht den Zweck seines Kommens, sondern die Folgen. Wir dürfen dankbar sein, wenn uns solche Folgen nicht selber betreffen, so wie Jasser Erik zum Beispiel. Wir dürfen aber auch nicht völlig überrascht sein, wenn es mal anders kommt, auch bei uns. Dann brauchen wir Jesus an unserer Seite, der da mitgeht. Und auch unsere Gemeinschaft wird sich dann nochmal ganz anders bewähren müssen. So eine Gemeinschaft wie in einem Hauskreis. Unser Hauskreis hat auch nicht immer alles richtig gemacht, aber an dieser Stelle haben wir gesagt, schwierige Texte wollen wir nicht klammheimlich ad acta legen oder wie gesagt rausreißen. Nein, sondern immer wieder ringen darum. Ringen und voneinander lernen. Und das dürfen wir uns auch wünschen für uns hier in unserer Gemeinde. Amen.